Owls. PFF Owls. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich grüße Sie aus dem FF. Sie haben wieder eingeschaltet. Sie haben es vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet, weil das die erste Frage ist. Vielleicht aber auch noch nicht. Vielleicht ist es immer noch nur eine Probe. Sie hören am Gekicher, dass ich nicht alleine bin in diesem Podcast. Es sind mit mir Clara und Johannes, die jeweils Freunde von mir sind, die ich unter verschiedenen Umständen kennenlernte, die jetzt hier nicht breitgetreten werden müssen, aber die beide auf jeden Fall eine Freude daran haben, ihr Wissen zu teilen mit der Menschheit. Ja. Und sie kennen so gut wie alles aus dem FF. Das ist natürlich gelogen. wollt ihr das erklären nochmal oder soll ich das erklären?
Ich kann das gerne erklären.
Gerne.
Also wir werden gleich Fakten präsentieren, aber wie man ja aus dem FF schon rauslesen kann, aus diesem wundervollen Akronym, sind es falsche Fakten, also falsch. Es ist Interpretationsspielraum übrig. Könnte natürlich auch sein, dass das alles stimmt. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist niedrig, aber es wird nichtsdestotrotz Spaß machen und auch sehr bildend sein. Bildung ist ja auch relativ und man wird ja auch gebildet mit Fakten, die nicht stimmen, denke ich. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Wir werden jetzt ein bisschen erzählen und
Wir bilden Fantasie.
Wir bilden Fantasie. Wichtig, fantastische Fakten, das ist noch besser.
Podcast direkt umbenannt.
Okay, also es sind fantastische, falsche Fakten, wie auch immer. Also FF mit 3F geschrieben. So, haben wir jetzt etabliert.
Fantastische, falsche Fakten. Okay.
Genau, und jeder von uns hat eine Frage vorbereitet, die er den anderen Personen stellt und die beiden werden dann dazu die Fakten oder Geschichten präsentieren. Wir stellen uns aber trotzdem noch mal ganz kurz vor, oder? Also ich darf den lieben Johannes natürlich noch mal vorstellen. Oder zum ersten Mal, höchstwahrscheinlich zum ersten Mal. Den Mann zu meiner Unteren. Im Moment sind wir ja bei Zoom unterwegs. Bene ist zu meiner Überin, falls man das so sagt.
Das klingt überhaupt nicht verwerflich, oder?
Ja, Johannes ist da, Johannes ist cool. Alle lieben Johannes. Johannes erzählt gerne Sketches. Ich habe letztes Mal schon erzählt und ich mag diese Geschichte, deswegen werde ich sie wieder als Vorstellung benutzen. Wenn Johannes zu uns gekommen ist und erzählt hat, hey, voll was Witziges habe ich da und da gesehen und dann macht er das vor und dann findet man es richtig, richtig witzig und dann schaut man sich die Originalszene an und es ist meistens relativ langweilig, empfand ich zumindest so. Also so würde ich vielleicht Johannes beschreiben.
Das heißt, alles, was Johannes lustig findet, ist eigentlich nicht so lustig, aber wenn Johannes es nachmacht, ist es hilarious. Dann ist es gut.
Zum Beispiel. Sprich
sehr für mich und nicht für meinen Geschmack.
Genau, nicht für deinen Geschmack, aber für dich, ja.
Ja. Was soll ich noch sagen? Das ist
ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist
genug. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann gebe ich weiter.
Ich stelle jetzt Bene vor. Ich würde jetzt sehr gerne Clara vorstellen, aber dann muss ich Bene ja leider selber vorstellen. Das heißt, der Benedikt ist ein erlesener Künstler, ein Vollblutkünstler sozusagen. Er ist eine Triple Threat. Er ist ein Sänger, ein Tänzer, ein Model.
In der Tat.
Da waren schon ein paar fantastische Fakten die dabei.
Von den fantastischen Fakten von der Aufzählung. Und er hat sich den Platz in diesem Panel mehr als verdient. Mit zahlreichen Stunden an hanebüchendem Blödsinn, den er sich ausgedacht hat. Fakten meine ich. Mhm. Und ja, dementsprechend würde ich den lieben Zuhörern und uns beiden, Clara, jetzt viel Spaß mit Bene wünschen, denn nicht nur ich kann unterhalten, sondern Bene kann es auch.
Und darum das stimmt.
Ah, ich kann auch unterhalten, schön. ja, ich bin wieder bei der Sache und jetzt ist meine Aufgabe, Clara vorzustellen. Clara ist ein Phänomen. Unter anderem, sie ist auch ein Mensch. Sie liebt es eigentlich zu improvisieren. Wie gesagt, sie hat sich gerade schon darüber gefreut, dass sie falsche Fakten in fantastische falsche Fakten umgetauft hat, weil die Fantasie für sie eine ganz tolle Sache ist. Auch die Improvisation, der Bullshit generell, alles, was an den Haaren herbeigezogen
das ist,
wundervoll für sie. Deshalb ist sie auch eine Meisterin in der PowerPoint-Karaoke-Szene. Und ja, im Impro-Theater haben wir uns kennengelernt, in ja, offenen Kursen. Da sind wir uns gegenseitig aufgefallen, weil wir so wahnsinnig talentiert sind.
Das stimmt.
Wir sind uns auf jeden Fall irgendwie aufgefallen. Wir waren nicht unbedingt die Besten, aber wir hatten auf jeden Fall ganz gute One-Liner.
Und
wir
Spaß.
Waren, ich glaube, was wir nicht hatten, ja, Spaß hatten wir.
Wir hatten keinen Spaß.
Das haben wir getan.
Wir waren nicht die Besten und wir hatten keinen Spaß. Und seitdem sind wir Freunde.
Deshalb machen wir jetzt auch diesen Podcast.
Ja.
Okay, wundervoll. Wer möchte anfangen mit seiner Frage?
Warte ganz kurz.
Beziehungsweise,
vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, die fantastischen falschen Fakten werden wir euch jetzt natürlich so darbieten, als ob die stimmen. Und, ihr müsst euch jetzt sozusagen, ihr müsst ein bisschen eure Fantasie benutzen und euch hineinversetzen. Und ihr stellt euch jetzt sozusagen vor, wir wären ein Expertenpanel, was sozusagen jetzt über diese Themen spricht.
Genau.
Wir schauspielern jetzt also gleich ein bisschen.
Genau. Ja. Ah ja. Gut. Jetzt können wir hier wieder einsteigen. Clara ist wieder zu uns gestoßen. Ihre Verbindung war kurz weg.
Ja, kurz.
Denn der Router hat versagt wahrscheinlich. Sie trinkt jetzt einen Eistee, was wahrscheinlich auch auf der Aufnahme ist. Aber ist ja kein Problem. Wir müssen ja alle hin und wieder uns hydrieren.
Das ist richtig.
Und das zugrunde liegende Thema, was heute hoffentlich alle Geschichten ein bisschen begleitet, wird Freundschaft sein. Das haben wir uns ausgesucht, weil wir uns dachten, das ist ein nettes Thema für den vielleicht ersten Podcast. Denn wir sind alle Freunde. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, die uns verbindet.
Noch. Mal schauen, wie es im Laufe des Podcasts weitergeht.
Ja. Mal schauen. Und jetzt werde ich meine Rolle als Interviewer steigen. Das hatten wir schon erklärt, gell? Ja.
Ja.
Schon
erklärt. Mhm. Okay.
Genau.
Gut.
Hier ist Los jetzt geht's. Der Jingle eingefügt, damit ich das später weiß.
Bing!
Meine Damen und Herren, Sie haben eingeschaltet genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hamburg-Harburg. Sie werden sich sicher schon gefragt haben, ist es da mal zur Verwechslung gekommen? Und Sie sind ja nicht der Einzige. Wir haben zwei Experten im Studio, die Historiker sind, die sich ganz genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und uns erklären werden, was genau dort vorgefallen ist. Wer hat da wen kopiert? War das wirklich Zufall, wie die Leute uns es derzeit verkaufen wollen? Oder gibt es da vielleicht eine Rivalität, vielleicht auch nicht, wer weiß. Diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Kleine Hintergrundinformation, Hamburg existiert seit dem 8. Jahrhundert. Der Name leitet sich von der Hammerburg ab. Hammer steht dabei für in die Marsch vorspringende bewaldete Erhebung. Ja. Wir wissen natürlich alle, was eine Marsch ist, klar. Mhm. Und Harburg leitet sich von der Horeburg ab. Hore steht dabei hier für das Moor, den Sumpf. Also beides von einer Burg ab. Es gab zwei Burgen in der Gegend. Die Hammerburg lässt sich bis ins 8. Jahrhundert nachweisen. Die Harburg lässt sich bei derzeitigem Stand bis auf das Jahrtausend zurückführen. Vielleicht gab es sie auch länger. Also, Frau Professor, Sie haben sich mit dem Thema schon sehr lange auseinandergesetzt und sind dazu neuen, teilweise abweichenden Informationen zum Trend gelangt. Möchten Sie das kurz mal grob überschlagen, was da Ihre derzeitige Erkenntnis ist, der Erkenntnisstand?
Ja, klar. Ich würde dazu gerne einen kurzen Rückblick starten. Das kann man sich ja dann immer schöner vorstellen. Und zwar befinden wir uns in diesem besagten Jahr, das Sie genannt haben, das ich natürlich wieder vergessen habe. Ich habe es nicht nur mit Zahlen und Namen. Deswegen wird sicher Johannes dann die ganzen Namen ausfüllen. Ja,
das 8. Jahrhundert, welches meinen Sie denn?
Genau, das 8. Jahrhundert. Also wir befinden uns mitten im 8. Jahrhundert. So.
Mittendrin.
Und wir haben,
genau, es war 723.
Dankeschön, das ist super. Und da haben wir zwei Mädchen. Am Anfang der Geschichte sind sie noch Mädchen. Die Namen wird dann Johannes ergänzen.
Die Susi und Monika.
Susi und Monika gingen nämlich in eine Klasse damals. Da gab es ja auch schon Schulklassen. Und die gingen in eine Klasse und waren Freundinnen zunächst. So.
Eine der ersten Schulen in Deutschland auch überhaupt.
Genau, genau. Das war das Coole. Deswegen waren sie auch eine Berühmtheit quasi für damalige Zeiten. Das war recht anstrengend, weil dadurch, dass sie in die erste Schule überhaupt gingen, waren alle ganz begeistert, dass sie das taten und dass sie da lesen und schreiben lernten und so weiter. Und sie waren ständig von ReporterInnen umringt, was sie recht anstrengend fanden. Und da haben sie sich dann auch zerstritten. Ach so. Und die beiden haben natürlich gerne, also sie waren so Namensspezialistinnen quasi. Also sie haben selber Geschichten geschrieben und erzählt, auch schon in der Grundschule, wo wir anfangen mit der Geschichte. Und früher haben sie sich das immer noch selber ausgedacht. So. Also das ist so, so fing alles an. Johannes, möchtest du da noch
Monika und Susi?
Ja, genau. Ja, da kann ich gleich einsteigen, denn im 8. Jahrhundert, Sie wissen es vielleicht, da war es noch nicht so weit her mit Frauen und Bildung.
Genau. Ja.
Deswegen mussten Susi und Monika natürlich so tun, als wären sie Jungs.
Ja, stimmt.
Dementsprechend immer die Haare hochgesteckt, versteckt unter einer Kappe.
Mhm.
Und sie haben sich auch andere Namen überlegt für sich selber. Susi war Sandro und Monika war Matthias.
Okay.
Genau.
Ja.
Und so nahm die ganze Tragödie dann natürlich auch ihren Lauf. Also beiden waren, wie gesagt, Freundinnen am Anfang.
Haben sich dann
und,
zerstritten. Richtig?
Genau.
Ja.
Ganz genau richtig. Und der Grund für diesen Streit war, dass Sandro, also Susi, eines Tages beschloss, die Haare sich lang stehen zu lassen, auch als Junge.
Mhm.
Weil sie sich dachte, es ist Zeit für eine Revolution, für eine kleine.
Schritt bei
war da so ein bisschen,
Schritt für Schritt, ne?
Genau. Man kennt es ja, man steigert sich irgendwie rein, man fühlt sich wohl. Ich meine, die beiden waren Spitzenschülerinnen, Schüler, wenn
für
man
den offiziell
Lehrer.
Ja, genau, offiziell.
Und die beiden haben sich einfach Beliebtheit erfreut, die für unser eins fast unvorstellbar ist, weil sie waren die ersten Schüler, die es gab.
Ja.
Also das ist ein Maß an Prominenz, was heutzutage kaum zu übertreffen ist. Vielleicht
heute gibt es halt kaum noch Erstes von irgendwas. Das ist halt das Problem, ne?
Genau, ganz richtig. Und ja, Sandro war dann irgendwann der Fame ist ihr zu Kopf gestiegen, der Susi.
Sie wollte dann Trendsetter werden mit den Haaren anscheinend. Oder?
Genau, sie hat sich nämlich gedacht, hey, wenn ich es schon schaffen kann, dass Bildung hier cool wird, dann kann ich eigentlich auch alles andere verkaufen, sozusagen.
Ja.
Und wollte sich die Haare lang stehen lassen. Matthias, also Monika, die natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, die war etwas traditioneller, ich will jetzt gar nicht sagen konservativ, sondern einfach nur vorsichtig.
Genau. Die war ein bisschen schüchtern. So. Das war tatsächlich so, dass Sandro sie eher mitgezogen hat. Also Susi war dann auch die zum Beispiel sie aber auch in Schutz genommen hat. Also wenn es dann um die ReporterInnen ging, also es waren nur Reporter, es waren nur männliche, dann hat sich Sandro in den Vordergrund gestellt und gesagt, kein Problem, Monika, ich gebe die Interviews, du musst nicht und so weiter. Was Monika total lieb war, weil sie halt schüchtern und so ängstlich war und so.
Mhm. Ja, aber das ist dann der Susi dem Sandro zu Kopf gestiegen.
Total. Das
ist die Aufmerksamkeit. Ja.
Genau.
Übrigens, kleiner Einwurf.
Warum
bisher die Geschichte so unbekannt war, also warum es jetzt neue Errungenschaften sind, ist natürlich, in den Büchern steht natürlich nur Sandro und Matthias. Genau, das musste jetzt erstmal nach neuesten Informationen, das musste erstmal ins
Licht kommen. Und das Krasse ist, und da sind wir jetzt beim Kern der Geschichte, als sich dieser Streit ereignete, als dieser Streit stattfand, das war gerade zu einer Zeit, da hatten die beiden ihre erste gemeinsame Geschichte, größere Geschichte verfasst auf einem Blatt Papier. Das ist jetzt langsam eben auch überliefert worden. Das wurde dann später oft abgeschrieben, weil es dann irgendwann berühmt wurde. Und da wurde tatsächlich das erste Mal die Hammerburg, weil natürlich denkt man sich so, okay, die Hamburg wurde nach der Hammerburg benannt und Harburg nach der, wie war das?
Ha-Horeburg.
Ha-Horeburg, aber die müssen ja auch ihren Namen irgendwoher haben. Und das ist nämlich der Clou der Geschichte. Die haben nämlich die Namen von den beiden. So, und das haben sie in dieser Geschichte, die sie zusammengefasst haben, das erste Mal festgehalten. Also das sind tatsächlich die ersten Schriftstücke, wo diese Namen vorkamen.
Mit Hammerburg und Horeburg.
Genau, Hammerburg und Horeburg. Und dann kam der Streit. Und jetzt war natürlich die Frage, was passiert mit diesem Schriftstück? So.
Ja.
Bitte, Johannes.
Ja, danke. Ich habe ja schon gesagt, der Streit kam, weil Susi, also Sandro, die Haare sich hat lang stehen lassen. Monika, Matthias fand das zu gefährlich. Und jetzt war es so, sie hatten, wie Clara, Professor Giavero schon gesagt hat, dieses Schriftstück verfasst. Und Monika hat zu Susi gesagt, du hör mal, ich finde, das ist gefährlich, wir dürfen unsere Deckung nicht auffliegen lassen, wir sind gerade am Rande des endlosen, des ultimativen Fames, weil erste Schüler und auch noch erste Schriftsteller. Ja. Deshalb hat sie gesagt, wollte das safe spielen, aber Susi hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Die war schon immer eine Draufgängerin.
Mhm. Ja.
Und so sind sie auch. Susi dachte sich, ohne mich wären wir gar nicht hier an der Stelle. Weil sie hat Monika das ursprünglich vorgeschlagen, dass sie
mit dem Geschichten schreiben. Ach so, mit der Schule auch.
Schule
ach so, das
auch.
War ihre Idee.
Auch das, da hat sie sie mitgeschleppt.
Ach so.
Weil Monika wollte natürlich nicht. Die hat natürlich gedacht, alles
Angst.
Schön ruhig auf.
Ja. Die hatte ja auch Angst,
kurze,
sich als Junge
kurze Frage an der Stelle. War das irgendwie eine Ausschreibung, wie sie an die Schule gekommen sind? Oder gab es nur zwei Schüler? Also sie gehörten zu den ersten Schülern? Das war ein Casting
tatsächlich. Casting. Genau. Und Monika hat sich das nicht zugetraut. Und das war natürlich schon schön. Also früher war deren Freundschaft ja schon auch schön, weil Susi wirklich gesagt hat, hey, kein Problem, du schaffst das. Du musst da nur, man musste dann ein bisschen singen und ein bisschen tanzen und natürlich ein bisschen Schreibschrift als Casting vormachen. Und Monika hat halt mit der Schreibschrift total gepunktet.
Quasi.
Genau, als Performance. Und Monika hat so schön Schreibschrift geschrieben, die erste, die so schön Schreibschrift geschrieben hat, dass das auch weltberühmt wurde, natürlich.
Mhm.
Genau.
Und das war jetzt das war die Monika, die so gut schreibt.
Monika, genau, Monika.
Ah, ja.
Monika war nämlich auch, und jetzt kommen wir der Sache auch schon näher, die wirklich den Konflikt ausmacht. Monika war nämlich die talentiertere von ihr.
Ah.
Ja.
Susi.
Stille Wasser sind tief.
Die war natürlich, genau. Ja. Ganz richtig. Susi war halt die, die es rausgetrieben hat. Die hat sozusagen Monika überhaupt erst dazu gebracht, dass das Talent gesehen wird.
Erste PR-Manager der Geschichte. So viele erste
aber
Male.
Ich mein,
sagen manche.
Was,
da streiten sich die Leute bei dem Titel.
Ja. Beim Was ist die eine ohne die andere, ne?
Ja.
Ohne Susi wäre Monika nie ins Spotlight gekommen. Ohne Monika wäre Susi niemals so erfolgreich gewesen.
Genau.
So. Susi hat sich jetzt aber gedacht, okay, ich muss die mal wieder ein bisschen pushen. Das war so ihre Art. Das hatte ja auch schon ganz gut geklappt.
Mhm.
Und dieses Schriftstück, was sie da hatten, war eigentlich zunächst nämlich Hamburg. Also nach diesem, was sie eh schon vorher gesagt haben, Herr Kollmann. Es war nur Hamburg.
Ja.
Und Susi hat sich gedacht...
Du meinst die Hammerburg,
bisschen,
oder? Es ging ja um die Hammerburg.
Hammerburg, ja. Genau. Und Susi meinte... sie so ein kleines bisschen Pep reinbringen will und hat es dann Hore, das ist ja auch das damalige Wort für Haare gewesen.
Mhm.
Weiß nicht, das
die
ist
Hore drehe ich mal oben.
Klar.
Sie war ein bisschen aus einer anderen Gegend und ja,
genau.
Also das sind die neue, ja. So erklären sich das die Forscher.
Genau. Ja. Und deswegen hat sie das so auch in das Schriftstück reingeschrieben, weil sie sich dachte, das feuert die ganze Diskussion nochmal an, weil. Das war ja ihr Streitpunkt,
ja.
Ohnehin.
Also sie hat
Monika
die Stadt Hammerburg, also die Hammerburg in Horeburg umbenannt oder noch eine in die Geschichte eingefügt?
Bin ich mir jetzt gerade ganz
hat sie, das war das Ding, sie hat sie, und das war ja auch so ein bisschen der Kern deren Freundschaft, sie hat sie so ein bisschen verdrängen wollen. Also sie wollte, dass
sie
auf
wollte
einmal die
ihren
Horeburg,
Namen lieber drinne haben.
Genau. Das war ja auch, das ist ja mit Harburg und Hamburg kennt man ja auch so eine gewisse Rivalität, auch weil das so ähnlich klingt.
Mhm.
Und Harburg heutzutage, das ist ja die Ironie an der ganzen Geschichte, ist, dass Harburg natürlich gegen Hamburg so ein bisschen abstinkt. Hamburg ist so die Weltstadt und Harburg ist irgendwie dabei. Und
Hamburg, ja, ist jetzt ein Teil von Hamburg sogar.
Genau, sogar das.
Also der totale Verlust der Selbstständigkeit.
Absolut. Und das ist halt jetzt, und damals wollte aber Monika die Horeburg sozusagen. Relevant machen und so als Star.
Susi.
Entschuldigung,
genau.
Susi, als Star etablieren. Was dann schiefgegangen ist im Nachhinein. Weil nämlich natürlich Monika, wie wir wissen, war die talentiertere der beiden.
Mhm.
Und am Ende hat sie es dann geschafft, dass es sozusagen in gleichen Teilen. Also die Hammerburg wurde dann ja irgendwann in Hammerburg benannt nach diesem Schriftstück. Und Susi hat es geschafft, das war nämlich das Krasse. Sie hat im Nachhinein, Johannes wird gleich erzählen, wie sie das Schriftstück an sich gebracht hat, aber sie hat es dann geschafft, das Schriftstück so zu formulieren, dass die Menschen quasi gezwungen waren, die große, krasse Burg, die Hammerburg zu nennen und die hohe Burg nur so nebenbei. Und das ist eben aus dem Schriftstoff hervorgegangen, weil sie das so schön geschrieben hat. Natürlich ästhetisch schön, weil sie so schön Schreibschrift schreiben kann, aber auch geschickt so vom Storytelling her. Ja.
Also sie hat dann quasi, es gab erstmal eine Originalgeschichte, wo dann die Susi, beziehungsweise der Sandro, sich hingesetzt hat und quasi einfach nur ganz PR-mäßig sich gedacht hat, risky, ich nenne jetzt die Hammerburg Horreburg. Und später hat dann Monika quasi als, um das Ganze wieder zu korrigieren und die Hammerburg, die dann schon existiert hat zu dem Zeitpunkt, dann noch mehr Texte geschrieben, die, wo das Ganze dann so beschrieben wurde, dass es auseinanderdividiert wurde. So, ist genau, es jetzt die Horeburg, genau. Ist es die Hammerburg? Und genau. Dann waren die Leute letztendlich so, okay, da drüben ist noch eine, das ist die Horeburg.
So ist es.
So
ja,
war es.
Genau, so war es.
Genau. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Punkt, den ich sehr wichtig finde und der vielleicht auch vielen nicht so gut gefallen wird, aber genau, es ist passiert, Sandro hatte die Horeburg da eingebracht, wegen Haare, weil das ihr Streit war. Mhm. Sie dachte sich, der wische ich eins aus, ne, und zeig ihr mal auch, dass ich hier die Kontrolle habe. Und jetzt musste Monika die Geister natürlich besänftigen, weil die beiden denen drohte die Entdeckung,
natürlich.
Die Aufdeckung ihres Geheimnisses, dass sie nämlich eigentlich lange Haare Mädchen.
Aber waren sie da jetzt schon zerstritten?
Da waren sie jetzt zerstritten.
Ja, okay. Und wer hatte das Schriftstück genau. zu dem Zeitpunkt?
Das Schriftstück hatte die Susi, weil die natürlich, ja, die hat sich das an sich gerafft. Ja. Da hat die Monika das jetzt so eingefädelt, dass sie gesagt hat, und da ist jetzt, da fällt ihr Heldencharakter ein bisschen in sich zusammen. Mhm. Sie hat die Susi verraten.
Oh.
Sie hat nämlich, sie hat gesagt, dass die Susi in Wirklichkeit ein Mädchen ist.
Okay.
Und deswegen auch die Burg
über
Hore, also Haareburg.
Direkt im Unterricht oder
Nee, das hat die ganz geschickt eingestellt.
Ach so, sodass niemand erahnen konnte, dass sie es überhaupt war, die das offen
ganz hat. Ganz richtig.
Hat sie das nicht zusammen mit, als sie das Schriftstück an sich gebracht hat, heimlich? Sie hat das, also sie ist ja nachts bei der Susi natürlich eingestiegen und hat das dann mit ihrer Katze zusammen in Kombination, sie hatte so eine Apportierkatze, hat das eben an sich geholt und sie hat das dann, glaube ich, mit der Veröffentlichung des Schriftstücks zusammen mit der Weitergabe, wo sie dann auch den Text verändert hat, dass jetzt die Hammerburg die wichtigere ist, da hat sie dann auch PS quasi so reingeschrieben, Susi ist ein Typ.
Quasi unten drunter noch.
Genau.
Und
Susi ist kein Typ, Susi ist kein Typ.
Genau. Kein Typ.
Sandro.
Sandro ist kein Typ, genau.
Und man sieht es an Hore, Haare, lang.
Ja.
Mhm.
Und um sozusagen die obrige Herrschaftsgewalt auch dann gleich über die Hammerburg an sich zu nehmen, hat sie mit den Briten zusammengearbeitet.
Oh.
Die waren nämlich damals ganz, ganz groß am Start, auch in Europa.
Mhm.
Ne? Nichts Brexit und so.
Mhm.
Und sie hat denen zugesichert, dass die Hammerburg, ursprünglich genannt, umbenannt wird in die Burg des Ihns, also Himburg, also Him, seine Burg.
Ja.
Und dann, dadurch, dass die Deutschen sich schon so an Hammerburg gewöhnt hatten, wurde das alles so ein bisschen verwaschen und es war dann Hamburg. Ja. Ham, Him, ne?
Ja.
Und hat gleichzeitig auch gesagt, um die Susi noch ein bisschen zu schämen, Harburg ist sozusagen Herburg.
Oh.
Oder dann aber auch
Himburg
so ein bisschen.
Und Herburg. Okay.
Genau.
Also quasi wirklich, um nochmal den Nagel in den Sarg zu hämmern.
Tiefer einzutragen.
Ja, so.
Und deshalb möchte ich an dieser Stelle, was wir als Forscher natürlich eigentlich nicht so oft machen, aber warum nicht, wenn man eine Plattform hat, ne, möchte ich nochmal sagen, gibt Harburg ein bisschen Liebe. Weil wir wissen ja heute, dass es überhaupt nichts Verkehrtes daran gibt, eine Frau zu sein. Genau. Und Frauen sind super toll. Und deshalb, Hamburg ist auch super toll, keine Frage, absolut.
Aber Hamburg gehört ja zu Hamburg.
Und das kann auch nichts für diese schreckliche Geschichte, ne? Aber,
genau, übrigens, kleiner für den Zuhörer ein Einwurf, dass Harburg Teil von Hamburg wurde, ging ja auch überhaupt erst über das Groß-Hamburg-Gesetz raus. Und das war natürlich die Nazis, die das durchgesetzt haben. von 1937. Da ist Harburg dann an Hamburg angebunden worden. Und vielleicht sollte man sich wieder überlegen. Vielleicht sollte die Hörburg wieder sich emanzipieren von der Himburg.
Vielleicht.
Man weiß es nicht. Das ist vielleicht eine Diskussion für die Zukunft.
Ja, because she don't need no man.
Genau.
Ja, genau.
Übrigens krass, dass wir so ein bisschen abgedriftet sind und eigentlich haben wir jetzt die ganze Geschichte Hamburgs auch erzählt. Auch cool.
Ja,
ich meine, beides ist einfach, hängt zusammen.
Gehört ja zusammen.
Kann Mann ohne Frau, kann Frau ohne Mann. Ja.
Ja.
Aber Hamburg kann nicht ohne Harburg und Harburg nicht ohne Hamburg.
Ganz genau. Und ich finde, die Geschichte der beiden Sachen ist auch ein sehr gutes Statement für das Spektrum einfach. Mhm. Weil man kann sich zwischen Hamburg und Himburg befinden. Harburg.
Das ist in Wilhelmsburg, genau.
Und,
so wie der Wilhelm, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Das ist eine andere, ja.
Und da ist man dann weder him noch her.
Ja.
Und so ist es auch so. Und deswegen, finde ich, ist die Geschichte auch zeitgemäß. Und ich finde es auch deswegen wichtig, dass man gerade heutzutage drüber redet.
Mhm.
Absolut.
Dann, ich bedanke mich sehr für die Aufklärung dieses Falls. Dass es auch endlich aufgedeckt wird, das, was da eigentlich für eine feministische Kraft hintersteckt. Ja, die ersten zwei Schüler in Deutschland waren Schülerinnen. Und dann gleich die ersten Schriftsteller waren Schriftstellerinnen. Ja,
ja.
Ich meine, das ist ja eine Explosionskraft, die da drin steckt eigentlich. Also vielen Dank.
Gerne.
Ich bedanke mich recht herzlich. Und alle Fragen sind geklärt. Dankeschön.
Gut, wir sind wieder dabei. Nach dem Schnitt, den niemand mitbekommt außer uns. Also wie gesagt, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wir bleiben bei Freundschaft natürlich, aber wir kommen jetzt ins Tierreich. Und zwar zu der Kakadu-Maus, wie schon gesagt. Die Kakadu-Maus, die ist eine Mauseart. Und das ist bekannt, das passt. Und seit 1973, also recht spät erst, wurde die entdeckt. Ist auch jetzt schon wieder fast am Aussterben. Ihr werdet dann gleich erzählen, warum, weil das hängt auch zusammen. Also sie ist aus einem Grund am Aussterben, den ihr mir erklären werdet. Und das Interessante an der Geschichte ist aber eben, dass man nicht so viel weiß über die Lebensweise der Kakadu-Maus. Also man weiß, dass sie halt Unterschlupf sucht in Bauten und die mit Kieselsteinen zudeckt. Ja. Das ist ganz cool. Und sie essen Grassamen. Das ist so viel, wie man weiß.
Classic.
Und ich habe aber jetzt Gerüchte gehört, dass es eine ziemlich krasse Geschichte gibt über diese Kakadu-Mäuse. Und da wollte ich euch mal fragen.
Natürlich. Wir sind die richtigen Ansprechpartner für richtig krasse Geschichten.
Absolut.
Genau. Ja. Die Kakadu-Maus, 1973 entdeckt. Mhm. Natürlich.
Von Wolfgang Schwengel.
Wolfgang Schwengel, genau. Der war gerade unterwegs zum Aldi. Und ging natürlich immer durch den Park. Also wir sind in der Stadt...
in Australien ist das Ganze, ne?
Genau.
Also,
wir sind in...
Aldi, international gibt es überall.
Klar, ja, sicher.
Genau, 1973. Eine der ersten Filialen überhaupt im Ausland von Aldi.
Ja.
Aber als Historiker, wir wissen ja alles. Genau. Und da war gerade auf dem Weg, ging da durch die Everglades, die sind nicht in Australien,
kleiner Spaß, kleiner, ne? Man darf nicht vergessen,
der liebe Zuhörer wäre fast, oder die Frau Zuhörerin, wäre fast darauf reingefallen, meine Damen und Herren, die Everglades sind in Florida, dass sie das nur wissen. Genau, er ist durch den Dschungel gegangen, den es ja gibt, er lebte an der Ostküste in Australien, und da war er dann auf dem Weg zum Aldi. Wie hieß er noch?
Wolfgang Schwengel.
Schwengel. Der, und dann auf dem Weg er ging natürlich, und er sah einen Kakadu, der laut krakelte. Beziehungsweise, die können ja sprechen, von daher, er schrie, also es klang wie Krakeelen, aber es war so, Hilfe! So ist es überliefert, so stand es in den Notizen, er krakelte, Hilfe! Genau. Und dann ging natürlich der Wolfgang dorthin.
Wolfgang, ja.
Genau.
Und der Kakadu hatte aufmerksam gemacht auf eine Maus, die eingequetscht war unter einem Stein. Sie war nämlich gerade dabei, eigentlich sich eine Höhle zu bauen, hat aber unterschätzt die Statik, wie das da abläuft. Und dann ist die Höhle zusammengebrochen auf die Maus. Aber die Maus ist nicht gestorben sofort, sondern es ist die Kakadu-Maus ist eine sehr, wie nennt man das?
Robust.
Robust. Robust, genau. Ein robustes Tier. Sie lebt in Australien. Natürlich muss sie robust sein. Sie hält Schlangengifte aus, alles Mögliche kann sie aushalten. Aber der Stein, den hielt sie aus, aber er hielt sie auf.
Was man jetzt dazu natürlich sagen muss, relativ untypisches Verhalten. Kakadus, Kakaduden,
Kakaduden. Kakaduden, Kakaduden, doch, doch.
Kakaduden sind in der Regel eher ein bisschen gehässigere Tiere. Mhm. Das heißt,
sie freuen sich,
wenn eigentlich die normalerweise, ja. Wenn die normalerweise über sowas drüber fliegen, dann schreien die nicht Hilfe, sondern Hahaha oder sowas. Genau. Das kann man auch beobachten in Australien tatsächlich. Es gibt da Geschichten, ganz lustige, von Leuten, die da zum ersten Mal hin sind und dann natürlich eventuell, irgendwann passiert es dir, von einer giftigen Spinne, Schlange, whatever, angegriffen wurden, dann kam ein Kakadu vorbei, anders als die Geier. Ne? Die Geier kreisen, um zu warten,
genau, bis es tot ist.
Die Kakaduden fliegen drüber und lachen das Opfer
lachen aus. Und fliegen dann wieder weg. Sie brauchen ja noch nicht mal, sie brauchen das Opfer, es ist nicht mal gut genug, um als Essen zu dienen.
Es ist ganz, das ist halt so, nein. Wie bei so einem Amusement-Park ist das halt für die so.
Genau.
Absolut, die laben sich da einfach am Leid. Auf jeden Fall dieser Kakadu eben nicht, der schrie Hilfe und hat damit diese seltene Fähigkeit der Kakaduden zu sprechen genutzt, um etwas Gutes zu tun. Und daraufhin ist Wolfgang Schwengel der Maus zu Hilfe geeilt. Mhm. Wolfgang Schwengel, Biologe, Zoologe.
Ja. Ein Glück.
Spezialisierung Lagetiere.
Genau.
Absolut. Denn der wusste sofort, welche Schritte einzuleiten sind. Er nahm den Stein weg. Damit hat er alle einzuleitenden Schritte auch schon gefolgt.
Das schafft nur ein Biologe.
Das ist ein wichtiges Feld und man sollte auch die Expertise nicht...
Sehr sensibel sein. Man kann den Stein nicht auf jede Art runternehmen. Man muss schon sehr viel Wissen über Steine haben, um diesen Stein zu entfernen.
Genau. Und die besagte Maus, die war erstmal ein bisschen ausgenockt, die war ein bisschen groggy. Und deshalb hat der Wolfgang schaute die sich dann an und musste irgendwie feststellen, die kommt ihm gar nicht bekannt vor, die hat so ganz jetzt für uns heutzutage typische Musterungen, damals eben ihm nicht bekannt. Ja. Und daher konnte er auch gleich wissen, das ist kein dreifüßiger Schwänzling, das ist nichts, was ich schon kenne. Ja. Genau, und dann hat er sich gedacht, die nehme ich mal mit in mein Labor. Und der Kakadu, der ist ihm gefolgt. Mhm. Der hat halt fröhlich vor sich weitergetrillert und hat halt irgendwie, hat immer gesagt, danke, danke. genau.
Wie hieß denn der Kakadu einen Namen gehabt? Das klingt irgendwie als...
Er hat sich vorgestellt mit James, aber das war vermutlich, vielleicht war das auch der Name des ehemaligen Besitzers. Man weiß es nicht genau.
Ja, Namen sind ja auch ein eher menschliches Konzept. Genau. Ne?
Ja, aber ich glaube, also der Kakadu klingt ja, als wäre er zumindest in Interaktion mit Menschen. Insofern hat er sich da vielleicht auch angepasst.
Ja, James da, genau.
Wissen
wir nicht, ob er...
Genau, mein Wissenschaftsbereich vertritt die Meinung, dass das sein Name war. Andere vertreten die Meinung, dass es der Name des vorigen Besitzers war, der auch von einem Stein erschlagen wurde. Vielleicht.
Nimmt aber auch so ein bisschen Unabhängigkeit von den Tieren weg. Also ich finde es schöner, die Erklärung, dass sein Name...
Sie können sich aussuchen. Geschichte ist auch immer eine Frage der Perspektive.
Der Perspektive, ja. Genau, ganz genau.
Gut, dann war es sein Name, James. Okay.
Genau. Und dann angekommen im Labor... Ich denke, das ist jetzt eher wieder dein Gebiet.
Angekommen im Labor stellte der Herr Wolfgang Schwengel, natürlich, Entschuldigung, Wolfgang Schwengel fest, dass die Maus zumindest von der Anatomie her zum Glück sehr stark dem Dreifüßler geähnelt hat, dem portugiesischen Dreifüßler und konnte somit die Verletzungen der Maus, die sie erlitten hatte, quasi übertragen auf die Heilungsschritte, die man normalerweise auch bei einer dreifüßligen, nein, die Maus hat überhaupt nicht drei Füße, die portugiesische Dreifüßler, nur um das mal einzuwerfen, es gibt keine Maus
ja.
mit drei Füßen, es sei denn, sie hat ein Bein verloren.
Spannende Geschichte.
Ja, spannende Geschichte, wie das dazu gekommen ist, aber wir wollen nicht uns überschlagen. Das ist vielleicht Stoff für eine andere Interviewreihe.
Ja.
Gut, und dann wusste er eben auch, welche Schritte er gehen muss, um die Maus wieder auf die richtigen Bahn zu leiten, sodass sie genesen konnte. War, ja, hat ein kleines, kleine Schiene angefertigt für den Arm, solche Dinge. Arm, die Vorderpfote, linke. Wir wollen nicht zu sehr vermenschlichen, es war immer noch die Vorderpfote. Es ist auch sehr wichtig, dass man da Unterschiede macht zwischen Menschen und Tieren. Nein. genau, und der Kakadu...
Entschuldigung.
Achso, der Kakadu war zu dem Zeitpunkt auch im Labor. Er hatte sich zwischendurch die Zeit damit vertrieben, manche Käfige zu öffnen, zum Beispiel von den Versuchsratten zu den Pythons. Und dann hat er gelacht, wenn sie sich gegenseitig umgebracht haben. und das Verhalten war schon, also da war das Verhalten des Kakadus wieder artgerecht, ganz normal. Komisch war das dann halt als immer die Beziehung zu dieser Maus. Warum ist der Kakadu so erpicht darauf, dass es der Maus gut geht? Und die Wissenschaft ist zu dem Punkt gelangt, dass diese Mäuse in freier Wildbahn mit den eingeschleppten Kakadus koexistieren. Das heißt, der Kakadu kann nicht ohne die Maus leben, die Maus nicht ohne den Kakadu. Wie die voneinander abhängig sind, ist folgendermaßen. die Maus brütet nämlich die Eier vom Kakadu aus und im Gegenzug bietet der Kakadu den Mäusen Schutz an.
Ganz genau. Da kann ich jetzt auch noch was dazu sagen. Anatomisch gesehen ergibt es sehr viel Sinn, dass diese beiden Tiere zusammengefunden haben. Denn die Lästerschwester des Tierreichs zu werden, muss der Kakadu natürlich einen ausgeprägten Vokalapparat haben. Ist ja klar. Und die Kakadu-Maus hat ein ganz explizit ausgefeiltes Gehörsinn. liebt Tratsch und Westerei und Ups die Pannenshow und solche Sachen. Sowas findet die Maus ganz toll. Und für diese Mäuse ist es sehr wichtig, denn die haben eine relativ, also ihre Psyche ist interessant im Tierreich. Die sind nämlich sehr rücksichtslos. Deshalb auch häufiger die Unfälle, zum Beispiel eben der mit dem Stein.
Genau.
Die überschätzen sich häufig. Und um eben dann dieses Manko auszugleichen, beruhigen sie sich gerne eben, indem sie halt anderen Lebewesen dabei zugucken, wie sie irgendwas nicht hingekriegt haben, wie sie irgendwie angefallen wurden. Ne? Das ist für die ganz wichtig, aber auch gleichzeitig, um zu wissen, dass sie da vielleicht nicht zu nahe kommen sollten, weil die sind, wie gesagt, so reckless, dass wenn da irgendwie eine Spinne gerade an einem erbeuteten Tier rumknabbert, wäre die Maus so, Gott, wie dumm. Ich kann es locker mit der Spinne aufnehmen. Und durch die Kakaduden wissen die, da sollte ich jetzt besser fernbleiben.
Als Frühwarnsystem, der Kakadu lacht sich schon aus und dann wissen die Mäuse, sie hören dann, da drüben lacht der Kakadu. Da ist gerade irgendeine Form von Konflikt. Ich will nicht zum Gelächter werden vom Kakadu. Ne?
Genau, aber auch ein bisschen nah rangehen, weil ich will ein bisschen zugucken. Entertainment.
Genau, Entertainment.
Aber nicht zu.
Beide Charme.
Das ist mit dem.
Reicht der Maus tatsächlich sehr häufig einfach nur zuzuhören. Und wie gesagt, der Gehörsinn ist sehr gut. Das reicht, das geht über 20 Meter locker. Das ist das Mindeste eigentlich.
Ja. Da wollte ich jetzt nochmal nachhaken, weil jetzt, wenn ich euch richtig verstanden habe, die sind ja jetzt da alle zusammen in diesem Labor gewesen. Und ich habe eben, von ihm habe ich nämlich tatsächlich schon gehört, von diesem Georg. Und ich habe gehört, dass die dann.
Wolfgang.
Genau.
Dass die so quasi zusammengewachsen sind und dass ihm diese Tiere sehr nahe gegangen sind. Und stimmt es, dass er dann so tatsächlich das Konzept von Ups der Pannenshow erfunden hat, um diese Tiere unterhalten zu können? Und dass er sozusagen sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, möglichst viel Unterhaltung für die zu bieten.
Also das ist jetzt, das klingt sehr romantisiert. Der Umstand war eher dieser, dass er das Potenzial gesehen hat, einfach den Kakadu vorzuschicken, die beiden Tiere einfach loszuschicken und er geht mit der Kamera hinterher und hält einfach drauf. Immer wenn sie loslegen mit und dann hält er drauf. Filmt das Leiden, schickt es ein, hat gemerkt damit, da ist richtig Kohle dahinter und so wurde er halt stinkreich. Aber da natürlich dann natürlich auch wieder ein gemeinsames Profitieren von diesen Umständen. Die anderen hatten natürlich auch Spaß daran und haben davon profitiert, quasi im Labor leben zu dürfen, wo sie da halt keiner natürlichen Gefahr ausgesetzt waren.
Die sind da immer noch alle zusammen?
Die sind schon gestorben, du. Die leben nicht so lange. Das war 1973.
Okay.
Ja, das ist vor allem, du hast es ja selber schon gesagt, die Kakadu-Maus ist ja inzwischen vom Aussterben bedroht und da kommen wir jetzt auch eigentlich, da hast du mit deiner Frage sehr schön hingeleitet. Es ist nämlich so, dass diese Symbiose natürlich ja eigentlich komplett super war, bis dann natürlich passiert, was immer passiert, nämlich der Mensch passiert. Hm. Und zunächst mal an dieser Stelle muss man sagen, die Kakaduden, wenn der gewährte Zuhörer oder die werte Zuhörerin sich bisher denkt, was für Arschlochtiere, ups, die Pannenshow ist eine Show, die wurde für Menschen gemacht. Also die ist zwar so entdeckt worden, dass Menschen auch super scheiße sind, aber es ist trotzdem, es ist ein Erfolg-Ding jetzt. Und dann war es so, dass die eben dadurch, dass diese Show entstand, ist natürlich die ganze Symbiose hin gewesen. Weil die Kakaduden mussten überhaupt nicht mehr warten, bis irgendwelche Schlangen oder Spinnen irgendwen anfallen. Ja. Die konnten sich einfach auf den Ast vor dem Fenster setzen, ein bisschen ups die Pannenschau mitschauen, schön vor sich hin gackern. Und die Mäuse, die waren absolut auf sich alleine gestellt. Sind
schutzlos.
Und das war ein Fest für die Schlangen und Spinnen. Die haben das waren köstlich. Ja. Und die haben einfach so richtig gefeiert, die ganzen Raubtiere, weil die haben diese Mäuse en masse essen können.
Ja. Gleichzeitig natürlich auch die Eier vom Kakadu. Das dürfte man nicht vergessen. Weil der Kakadu hat sich bisher immer auf die Maus verlassen. Der Kakadu ist ein bisschen egozentrisch, hat nicht darauf geachtet, dass die Maus auch von ihm profitiert und warum sie das überhaupt macht, sondern war eher so, ich mache mein Ding und die brütet halt mein Ei aus, selbstverständlich. So ist eben halt auch der Kakadu gefährdet, weil die Maus gefährdet ist und kann nicht mehr die Eier vom Kakadu ausbrüten. Maßnahmen, die in Australien gefasst werden im Moment, sind, dass man, während man Obst die Pannenschau guckt, seine Fenster verhängen soll.
Okay.
Ja, das Problem ist.
Damit jetzt, sie nicht reinfliegen und zuschauen, meinst du?
Damit sie nicht durchs Fenster oder reinfliegen und zuschauen, Am besten, das Problem ist natürlich, dass die Fenster, sie haben, die Maus hat ein sehr gutes Gehör, deshalb kann sie dem Kakadu Bescheid sagen, wann die Show läuft. Beide wollen die Show lieber gucken, als auf Eier aufpassen oder Nachwuchs. Mhm. Also, es gibt ihnen den richtigen Kick. Das ist so wie bei Menschen Zucker, ja. Das ist, die fliegen da drauf.
Scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und so, deshalb reicht es in Australien nicht, wenn man die Fenster schließt, weil dann kann immer noch die Maus hören, wann die Show anfängt. Und sie überlegen, die Show abzusetzen, aber dann ist es auch die Frage, lohnt sich das für die beiden Spezies? Oder hält man sie einfach nur noch in Zoos? Das ist die Frage, die sich derzeit stellt.
Und für euch nochmal?
Viele Australier und Australierinnen sind natürlich dann auch so, wollen wir überhaupt, dass dieser Kakadu weiterlebt? Der ist irgendwie schon ziemlich ätzend, lacht uns die ganze Zeit aus, wenn uns ein Missgeschick passiert. Aber ich sag an der Stelle einfach mal, der Kakadu, der ist eher ein Instinkttier, ne? Mhm. Und wir Menschen brüsten uns ja immer damit, freien Willen zu haben und wir sind trotzdem nicht, in Anführungszeichen, besser, ne?
Ja.
Meine vorgeschlagene Maßnahme wäre, einfach aufzuhören, schadenfroh zu sein. Weil dann geht alles wieder zurück zu normal. Im Tierreich wird es immer Missgeschicke geben, das wird einfach passieren und dann kann der Kakadu sich darüber köstlich amüsieren, die Maus ist auch wieder in Ordnung und alles hat seine Richtigkeit. Denn wenn ein Missgeschick passiert, denke ich mir, ist die Schadenfreude, die sozusagen die natürliche, intuitive Kakadu-Schadenfreude, ist ja ein bisschen wie Applaus auch. Ja. Weil sonst ist es sonst überhaupt passiert. Man muss ja auch wenigstens ein bisschen ironisch sein. Ja, dann bist du jetzt von der Spinne gefangen worden, Fliege. Naja, aber immerhin, so hat man, weißt du, immerhin hast du...
Es wurde auch in manchen Studien nachgewiesen, dass die Tiere, die dann Opfer waren, ihr Schicksal nicht mehr so schwer genommen haben, wenn der Kakadu vorbeikommt und lacht. Das nimmt ein bisschen von der Ernsthaftigkeit der Situation. Genau. Wenn hingegen Menschen das machen, ist es immer noch genauso schlimm. Also dann wird es eigentlich schlimmer bei Tieren.
Die könnten ja auch anders. Ne?
Ja.
Eben.
Die könnten auch helfen.
Die könnten auch helfen.
So wie zum Beispiel Wolfgang Schwengel. Der hat ja geholfen. Der hat nicht gelacht, als er die Maus da gesehen hat.
Ich wollte nämlich gerade noch kurz, weil wir das Thema Freundschaft irgendwie haben. Und irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass alle schon auch sehr voneinander profitieren und dass da nie so eine richtig wahre Bindung und Freundschaft dahinter ist. Könnt ihr mich da korrigieren? Gibt es da irgendeine Beziehung, wo dann schon irgendwie eine richtige...
Naja, schau, also wenn du jemanden unter dem Stein liegen siehst, die Maus hat ja gerade auf keine Eier aufgepasst, der Kakadu, der hat dir einfach so Hilfe geschrieben.
Stimmt.
Und das also natürlich ist es für uns nicht hundertprozentig nachweisbar, aber man kann schon davon ausgehen, dass die Kakadu-Maus und der Kakadu wirklich... Ich meine... For God's sake, die Maus heißt so wie
das. Es bricht ein bisschen runter auf, was ist Freundschaft? Ist es vielleicht auch nur eine Symbiose? Diese Geschichte,
das stimmt.
Nicht Geschichte, dieser Umstand hinterfragt einfach das Konzept ein bisschen. Aber es ist durchaus auch, wird theoretisiert, spekuliert, ob nicht auch hormonell quasi beide ein Glücksgefühl davon haben, einfach ineinander, miteinander zu sein.
Denn es gibt auch Beobachtungen, dass Kakadu-Maus und Kakadu einfach manchmal so rumhängen.
Einfach so.
Ohne, dass da irgendwas schadenfrohes läuft.
Kein Ei.
Wir bringen auch einfach so Zeit miteinander.
Vor allem auch, weil niemand anders mit ihnen abhängen möchte.
Genau.
Warum auch? Schön. Oh ja, cool. Dann habt ihr alle Fragen beantwortet? Eine irgendwie tragisch-komische Entstehungsgeschichte oder Entdeckungsgeschichte dieses Tiers.
Ziemlich
cool, aber wieder was gelernt.
Ja.
Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Ich bin voll für das Absetzen der Show. Vielleicht schaffen wir es dann, die ein bisschen zu schützen vor dem Absterben. Cool, danke euch.